Campus Radio. Bringt auch was zwischen den Ohren.
Im Filmanalysesystem werden die Menschen von zwei separaten und gleichwichtigen Gruppen repräsentiert. Die, die die Filme machen und die, die die Filme schauen. Das sind ihre Geschichten.
Das Filmmagazin vom Campus Radio Dresden.
Ihr hört das Filmmagazin Episode 4. Im Studio das Beste aus beiden Welten. Am Mikrofon Filmschaffender Axel Rothe. Mit mir im Studio ist
professionelle Filmkritikerin Anne Feuerhack. Und wir haben für euch heute eine volle Sendung mitgebracht. Es wird dann gleich weitergehen mit den Filmnachrichten, in denen wir ganz die besten News aus der Filmwelt für euch zusammengestellt haben. In Hinter den Kulissen werden wir mit Uwe Nattler sprechen von Javier Film, der uns zum neuen Projekt Beyond the Frame etwas mehr erzählen wird.
Und danach geht's weiter mit dem Filmkränzchen mit unseren Gästen Ilja und Martin, wo wir über drei Filme reden werden, nämlich The To-Do List, Mad Max und Nackt unter Wölfen. Aber jetzt geht's erstmal mit den Filmnachrichten los.
Hier ist das Campus Radio Dresden mit den Filmnachrichten.
Jack Black wird Verteidigungsminister. Aus diversen Gründen erklären manche US-Bürger ihren Grundbesitz zum souveränen Staat und errichten so selbsternannte Mikronationen. Regisseur Jared Hess erkannte darin einen prima Filmstoff und fand in Jack Black sofort einen begeisterten Mitstreiter für die Hauptrolle. Das Drehbuch ließ er die New Girl-Autoren Robert Snow und Christian Margalies schreiben. Das Duo ersann für Micronations eine bizarre Welt aus selbsternannten Ländern, in denen Exzentriker und Visionäre das Sagen haben. Blacks Figur heuert als Verteidigungsminister der Winznation Valoria an und schlägt epische Schlachten gegen die Nachbarstaaten.
Twin Peaks, jetzt doch mit David Lynch. Die Rückkehr nach Twin Peaks 25 Jahre nach der zweiten Staffel der TV-Serie gestaltete sich ziemlich holprig. Als der Entschluss für eine dritte Staffel vergangenen Jahres gefasst wurde, war David Lynch selbstverständlich als Regisseur dabei. Doch vor einigen Wochen twitterte der Kultregisseur seinen Ausstieg aus dem Projekt, weil ihm aus finanziellen Gründen nicht genügend Freiraum gelassen wurde. Doch jetzt scheint wieder alles in Butter. Anscheinend hat man sich bei einer Tasse verdammt guten Kaffee geeinigt.
Natalie Portman als First Lady. Das Attentat auf John F. Kennedy war schon oft Thema für spannende Politthriller. Doch jetzt soll seine Witwe zum Zentrum des Geschehens werden. Der 22. November 1963 sollte das Leben von Jackie Kennedy mit einem Schlag verändern. An diesem Tag wurde ihr Mann, der damalige US-Präsident, direkt neben ihr erschossen. Die Umstände des Anschlags, die Suche nach dem Attentäter, diverse Verschwörungstheorien. Alles wurde bereits mehrfach filmisch umgesetzt. In Jackie sollen nun mit Natalie Portman in der Hauptrolle die ersten 4 Tage nach dem Anschlag beleuchtet werden und wie Jackie Kennedy privat und in der Öffentlichkeit mit der Tragödie umging.
Sylvester Stallone stellt eigene Bilder aus. George Bush scheint nicht der Einzige zu sein, der in späteren Alter unter die Künstler geht. Stallone eröffnete am 16. Mai persönlich seine eigene Kunstausstellung im Museum für moderne Künste in Nizza.
Christoph Waltz startet als Regisseur durch. Der Schauspieler möchte sich mit dem Film The Worst Marriage in Georgetown nun auch als Regisseur ausprobieren. Natürlich lässt es sich Christoph Waltz nicht nehmen, darin auch selbst die Hauptrolle zu spielen. Dann muss er sich zumindest nicht mit einem Hauptdarsteller rumärgern, der seinen Ansprüchen nicht gerecht wird. The Worst Marriage in Georgetown basiert auf einer wahren Begebenheit, die das New York Times Magazine zu einem Artikel inspirierte und nun auch Christoph Waltz nicht mehr aus dem Kopf gehen will. Er spielt darin Albrecht Muth, der sich im Alter von 26 Jahren an die ältere, wohlhabende Witwe Viola Drath rangemacht hat und nach der Hochzeit in der Gesellschaft ganz nach oben aufgestiegen ist. 2011 wurde die betagte Dame ermordet aufgefunden und Muth zu 50 Jahren Gefängnis verurteilt.
Studie besagt, Harry Potter-Leser sind die besseren Menschen. Anne hat es ja schon immer geahnt und nun ist es sogar wissenschaftlicher Fakt. Die Verfasser der Studie The Greatest Magic of Harry Potter haben sich aus den Auswirkungen der Geschichten um den Zauberschüler und auf deren Konsumenten gewidmet. Getestet und wurde unter anderem, wie die Haltung von britischen und italienischen Grundschulkindern, Highschool-Schülern und Studenten vor und nach der Auseinandersetzung mit Harry Potter gegenüber Menschen aus sozial benachteiligten Gruppen ist. Und laut der Studie zeigten die Probanden sich nach dem Rezipieren der Romane bzw. Filme Gruppen wie Flüchtlingen, Immigranten und Homosexuellen gegenüber toleranter und empathischer.
Chris Pratt räumt mit Ghostbusters-Gerüchten auf. Bereits in vergangenen Sendungen haben wir über die angekündigten Ghostbusters-Filme gesprochen. Trotz steigender Berühmtheit werde aber Chris Pratt nicht in jedem Franchise mitwirken. Alle diesbezüglichen Gerüchte seien kompletter Bullshit, so Pratt gegenüber GQ. Auch wenn Sony sein Ghostbusters-Universum mit 4 Filmen auszudehnen plant, wird Chris Pratt in keinem dieser neuen Geisterjäger-Abenteuer mit von der Partie sein. Channing Tatum soll allerdings wirklich eine Rolle in den Filmen bekleiden.
Anne Hathaway legt sich mit Riesenechse an. Bei den internationalen Filmfestspielen in Cannes werden nicht nur Filme präsentiert und ausgezeichnet, sondern auch neue Filme geplant und Verträge unterschrieben. So hat sich die Catwoman-Darstellerin für einen außergewöhnlichen Film verpflichtet. In Colossal wird Anne Hathaways Filmfigur auf ein Riesenmonster treffen, das gerade versucht, Tokio anzugreifen. Dabei besitzt sie eine spezielle magische Begabung und ist irgendwie mit den Ereignissen verbunden. Der von den offiziellen Machern beschriebene Mix aus Godzilla und Being John Malkovich hat noch keinen Starttermin. Klingt für mich persönlich ehrlich gesagt einfach wie Godzilla. Mit bisschen Magie.
Es wurde gefunden. Der Horrorfilm S, der auf einem Stephen King-Roman basiert, bekommt bald ein Remake vom True Detective-Regisseur. Die Rolle des diabolischen Clown Pennywise wird der 22-jährige Will Poulter übernehmen. Poulter hat bis jetzt in Filmen wie Narnia, Wir sind die Millers und Maze Runner mitgespielt. Im Originalfilm von 1990 spielte der damals 44 Jahre alte Tim Curry den Horrorclown.
Star Wars-Film verliert Regisseur. Neben den 3 neuen Hauptfilmen Episode 7, 8 und 9 wurden auch mehrere Ableger, sogenannte Spin-Offs, angekündigt. Diese spielen zwischen den einzelnen Episoden und zeigen Geschichten von bisher nur weniger beachteten Figuren. Ein Film dieser Spin-Off-Serie sollte eigentlich der Chronicle-Macher George Trank inszenieren. Disney und Trank trennten sich allerdings und gaben bekannt, dass der Ausstieg aus dem beiderseitigen Einverständnis geschah. Gerüchten zufolge liegt es allerdings eher an dem jungen Regietalent, der gerade sein Fantastic Four Remake finalisiert. Sein Verhalten am Set soll nach der Aussage Beteiligter alles andere als vorbildlich gewesen sein. So soll er recht sprunghaft und unkommunikativ sein Projekt geleitet haben. Nur mit Hilfe der Produzenten sei es letztlich noch gelungen, den Superheldenfilm zu vollenden.
Rockstar Games will die BBC verklagen. Beim letzten Mal erzählten wir euch von dem geplanten BBC-Drama über die Entstehung des Videospiels Grand Theft Auto. Doch anscheinend sind die Entwickler der GTA-Reihe, Rockstar Games, äußerst unzufrieden über die Pläne des britischen Fernsehsenders. Nach eigenen Aussagen sind sie selbst nicht an dem Projekt beteiligt und wollen verhindern, dass eine inoffizielle Darstellung ihrer Firma entsteht. Sie haben mehrfach versucht, mit der BBC in Kontakt zu treten. Dabei soll es aber zu keinem sinnvollen Ergebnis gekommen sein. Die Dreharbeiten sind bereits im April gestartet. Der Film sollte noch in diesem Jahr erscheinen. Welche Auswirkungen die mögliche Klage haben wird, ist noch unbekannt.
Und das waren die Filmnachrichten. Wir machen weiter mit unserem Gespräch mit Uwe Nattler von Ravier Film über seinen Film Beyond the Frame.
Das Campusradio Dresden wirft einen Blick
hinter die Kulissen.
In den vorherigen Sendungen haben wir relativ viel über Filmdistribution gesprochen. Heute soll es dann endlich mal an die Filmschaffenden gehen, denn wir sprechen heute mit Uwe Nattler von Javier Film. Der wird uns das neue Projekt vorstellen, Beyond the Frame, von den Regisseuren Robert Dober und Omar Schalasch. Herzlich willkommen, Uwe. Schön, dass du da bist.
Hallo, danke.
Ja, erzähl uns doch erstmal genau, wer ihr seid, Ravier Film und die Regisseure.
Genau, also wir sind eine Dresdner Produktionsfirma. Sind so in der Regel 6 Leute, die oben auf dem Hirsch ein kleines Büro haben. Machen unterschiedliche Projekte im Wirtschaftsfilmbereich, aber in letzter Zeit vor allen Dingen auch viel im Kurzfilmbereich und Dokumentarfilmbereich. Und wir haben vor 2 Jahren auf dem Pitch von der MDM, das ist die Mitteldeutsche Medienförderung, haben wir die beiden Autoren Robert und Omar kennengelernt, die dort ein Projekt vorgestellt hatten. Das fanden wir halt ziemlich interessant und ja, da ist jetzt was draus erwachsen.
Ja.
Und Genau, das wäre dann meine nächste Frage. Was ist denn daraus erwachsen? Also was verbirgt sich denn hinter Beyond the Frame?
Ja, letztendlich sind das zwei Studenten, nämlich eben Omar und Robert, die von ihren verstorbenen Freund und Filmemacher eine Festplatte bekommen hatten mit Filmdaten, die er in Syrien produziert hatte. Und zwar von Tamer, auch ein relativ bekannter Filmemacher, der in Syrien unten einen Dokumentarfilm produzieren wollte und der westlichen Öffentlichkeit halt erklären und zeigen wollte, was dort unten abgeht. Und er ist beim Granatenangriff bei der Arbeit ums Leben gekommen. Und seine Kamerafrau, seine deutsche Kamerafrau, die Claudia, hat sozusagen die Filmdaten wieder mit nach Deutschland zurückgebracht und seinen Freunden gegeben. Und das sind halt eben die beiden, Omar und Robert. Und die hatten das bei dem Pitch damals vorgestellt. Da war den beiden noch nicht so wirklich klar, wohin es mal gehen soll. Also da war noch nicht so richtig eine Story da. Also es war einfach nur rauszuhören, dass die halt eben dieses Material auf dem Tisch hatten und einfach davon völlig geflecht waren und nicht so richtig wussten, wie sie damit umgehen sollten. Aber beiden war klar, dass es jetzt nicht einfach irgendwo eine Schublade liegen lassen können, sondern dass das irgendwie verpflichtet. Die hatten halt dort auch auf dem Pitch eher schlechte Kritiken bekommen, weil sie halt sozusagen kein Konzept hatten. Ich persönlich, weil ich mich auch sehr für den orientalischen Raum interessiere, fand aber trotzdem die Story so interessant. Also vor allem dieser Fakt, dieses mystische Ding, was man jetzt selber machen würde, wenn man so eine Festplatte von seinem Freund auf dem Tisch hat, fand ich spannend, so dass wir sie danach angesprochen hatten und dann jetzt mit denen zusammen das Konzept entwickelt hatten für den Film. Und jetzt wird es eigentlich mehr oder weniger auch so ein Film, wo die auch so ein bisschen mit drin vorkommen. Und sie beide eben versuchen rauszufinden, was Tamer nochmal motiviert hat, wieder dort runter zu gehen. Obwohl er ja hier in Deutschland in Sicherheit gelebt hat.
Ja, vielleicht kann man darauf nur eingehen. Mhm. Der Filmemacher, der jetzt nach Syrien gegangen ist, was hat er denn da genau machen wollen damals, also als er den Film gedreht hat? Und war das jetzt eine Dokumentation über diesen Syrienkrieg oder?
Genau, also was genau rauskommen sollte, ist sozusagen mehr oder weniger sein Geheimnis. Also es ist klar, dass es eine Dokumentation über den Syrienkrieg sein sollte, auch von seinen Filmen, die er vorher rausgebracht hatte, ist das sozusagen klar. Wie genau das aussehen sollte und was da die Logline ist, das wird wahrscheinlich sein Geheimnis mehr oder weniger auch noch bleiben. Das war, glaube ich, auch so ein Prozess. Also das war auch seine zweite Reise, wo er unten war. Und sie haben halt bei der ersten Reise hauptsächlich auch für ja viele deutsche und auch internationale Nachrichtensender, auch Al Jazeera und BBC mit Material produziert. Einfach um der Öffentlichkeit das halt mitzuteilen. Und dort wollten sie halt einfach nochmal einen Film drehen. Genau, den ganzen Inhalt von dem Film kann ich jetzt nicht sagen. Es ist halt auch immer so bei so einem Dokumentarfilm, dass der manchmal einfach auch im Prozess erst entsteht. Letztendlich wird das bei unserem auch so sein, dass sich dann einfach das auch ein bisschen dahingehend ändert, welche Interviewpartner was sagen. Also das ist so ein Dokumentarfilm, ist jetzt nicht wie ein Featurefilm, wo halt vorher dann im Drehbuch schon alles 100% sicher steht.
Aber eure Idee bei Beyond the Frame ist dann sozusagen rauszufinden, warum der Regisseur dann, also warum er dann selber noch mal ein zweites Mal zurück nach Syrien gegangen ist. Habe ich das dann richtig verstanden?
Genau, auch seine Motivation zu verstehen. Also wir haben letztendlich deswegen auch zwei Regisseure, wir haben zwei Stränge im Film. Omar, der sozusagen auch in näheren Kontakt oder ein engerer Freund von Tamer war, ist halt selber auch Palästinenser, versteht auch Arabisch. Und er ist halt relativ nah und persönlich am Leben von Tamer dran und will das halt auch beleuchten. Und da einfach uns dieses Leben von dem Filmemacher und seine Motivationen halt näher bringen. Während Robert sozusagen jetzt nicht so naher Freund ist und jetzt auch als Deutscher eine ganz andere Perspektive drauf hat. Der kann sich nicht ganz so stark in diesen Konflikt halt reindenken. Und er guckt halt eher, wie dieser Konflikt in Syrien uns hier in der deutschen Gesellschaft oder allgemein ist in der westlichen Gesellschaft beeinflusst. Auf seine verschiedenen Art und Weisen. Letztendlich wird es auch so ein bisschen um Aktivismus gehen in dem Film. Was kann man machen oder was kann man nicht machen? Und Tamer ist natürlich ein extremes Beispiel. Er hat halt gesagt, okay, ich nehme die Kamera und ich gehe mit runter. Und Ja, und andere sagen, okay, lass mich im Frieden, ich will von dem ganzen Zeug nichts hören.
Diesen, also heute bei der unserer Veröffentlichung ist sowohl auch der Trailer als auch die Indiegogo-Kampagne, mit der ihr diesen Film finanzieren wollt, online gegangen. Warum Indiegogo? Warum Crowdfunding für euer Projekt?
Mhm. Genau, es sind ja mehrere Fragen. Also Crowdfunding brauchen wir, um das Projekt erstmal so richtig ins Rollen zu bekommen. Also es ist möglich, dass man in Deutschland ist eigentlich sogar eine relativ gute Förderlandschaft und wir haben auch schon einige Projekte durch Medienförderung finanziert bekommen. Das Problem ist eigentlich immer, dass man ein fertiges Drehbuch haben muss, dass man schon relativ weit fortgeschritten sein muss. Und um das aber zu finanzieren, gerade beim Dokumentarfilm, braucht man erstmal eine gewisse Anfangsfinanzierung. Und zwar ist jetzt schon klar, dass wir im September auch nach Jordanien runterfliegen werden, um den Bruder von Tamer mit zu befragen. Und das ist Teil letztendlich der Vorarbeit, weil das wird sozusagen auch in das Drehbuch mit einfließen. Sicherlich werden wir natürlich auch mit filmen, aber das sind halt alles so Stationen, die man erstmal gehen muss, um das Drehbuch wirklich richtig rund zu kriegen und dann eben auch eine Filmförderung an sich mit zu beantragen. Und genau das können und wir halt einfach nicht aus eigener Tasche stemmen und deswegen die Crowdfunding-Sache. Es ist auch schwierig für uns gewesen, auch den erstmal den Betrag festzulegen, in welcher Höhe wir reingehen wollen, weil es auch klar ist, dass für so ein Crowdfunding es total wichtig ist, dass am Ende auf jeden Fall auch ein fertiger Film da ist, weil ich habe zumindest das Gefühl, dass halt niemand jetzt gerne einfach irgendwas unterstützt, wo dann am Schluss ein Drehbuch steht und das landet dann in der Schublade, sondern wir wollen den Leuten schon garantieren, dass da ein Film mit rauskommt. Deswegen haben wir jetzt diese Summe von 15.000 Euro angesetzt. Und damit denken wir, dass wir den Film produzieren können. Allerdings müssen da alle mehr oder weniger umsonst mitarbeiten. Und wir wollen auch perspektivisch noch eine weitere Förderung mit beantragen. Möchten aber auch ungern jetzt mit noch mehr Geld reingehen, weil wir einfach jetzt noch nicht so die Crowdfunding-Erfahrung haben und nicht wissen, wie es läuft. Und meistens ist es halt auch so, wenn man dann einen gewissen Teil des Projektes schon finanziert hat, 50% oder so, rutscht man dann in den Rängen einfach nach oben und wird dann von mehr Leuten gesehen. Und deswegen haben wir auch so ein bisschen Angst, jetzt mit der vollen Produktionssumme reinzugehen, weil dann das halt eben einfach schwieriger ist. Genau, und die andere Frage nach, warum Indiegogo? Wir hatten uns sozusagen mehr oder weniger bewusst gegen die populäre deutsche Variante Start Next entschieden. Einfach, weil Indiegogo eine viel größere Plattform ist. Das heißt, es sind viel mehr User, die dann sozusagen potenziell auch das, das Projekt sehen können. Man sieht auch, wenn man sich dort die Filme anschaut, dass die tendenziell mit mehr Geld, also mit 15.000 sind wir eher im unteren Mittelmaß von Projekten, die da im Filmbereich unterstützt werden. Das wäre bei Start Next eher der alleroberste Rand. Also zumindest, wenn man jetzt so einen Mittelwert halt mitnehmen würde. Und die andere Sache ist, wir denken, dass das Thema durchaus auch ein internationales Publikum interessieren würde. Also durchaus auch syrische Flüchtlinge, die vielleicht in Frankreich leben oder in England. Und Indiegogo ist eine englische Plattform und agiert auch viel, viel mehr international als Startnext. Deswegen denken wir, dass wir da einfach auch noch mehr Leute abholen können.
Internationalität ist ein gutes Stichwort, denn euer Titel ist Englisch, Beyond the Frame. Beyond the Frame, warum Beyond the Frame?
Genau, also Frame, erstmal das englische Wort für Einstellung, hat in dem Fall mehrere Bedeutungen. Also Frame, wie der Kameramann sozusagen das Framing macht, die Einstellung für das Bild, was er auswählt. Das ist so ein bisschen die Anspielung auf die Sachen, die Tamer dort aufgenommen hat. Und andererseits kann man das aber auch so ein bisschen eine soziale Komponente mitgeben bei dem Wort Frame. Das ist sozusagen auch, ich sage jetzt mal, die Einstellung in der Gesellschaft. Und das sind genau die beiden Ebenen, die wir sozusagen untersuchen wollen. Also Oma will halt eben auch gucken, was das Material, mit welcher Motivation das gedreht worden ist. Und dann eben die gesellschaftliche Komponente und dieses Beyond. Das ist halt so, dass man... Ja, da ist ein bisschen dieses Stück Analyse mit drin, ne? Also dass man einen Schritt weitergehen will und halt gucken will, was sozusagen hinter dem Material ist. Letztendlich hat man es auch schwer getan, einen Titel zu finden, weil wir aufgrund der Tatsache, dass wir ein breites Publikum ansprechen wollen, also ein deutsches, ein internationales, da natürlich auch einen entsprechenden Titel brauchen. Und das ist relativ schwierig. Im Englischen funktioniert der Titel sehr gut. Wir müssen erstmal sehen, wie es vom deutschen Publikum angenommen wird, ob die Leute sich sozusagen der Übersetzung bewusst sind, ob das halt im Gehör mit drin bleibt. Wir werden definitiv wahrscheinlich noch einen deutschen Untertitel noch mit hinzufügen, dass das mit der Übersetzung dann nicht so ein Problem ist.
Habt ihr auch vor, den Film in die Kinos zu bringen oder wollt ihr das jetzt auch mit Indiegogo sozusagen nur online präsentieren? Was ist da eure Distributionsplanung? Wo kann man diesen Film sozusagen dann sehen?
Also wir wollen gerne auf Festivals gehen. Wir sehen den Film und das, also vom Format wollen wir auch länger gehen. Also wir haben bis jetzt immer nur Dokumentarfilme bis 30 Minuten produziert. Das waren dann klassische Festivalfilme und natürlich Internet und eventuell auch so ein bisschen Spartengeschichten. Also MDR hat den letzten Dokumentarfilm abgekauft. Aber mit dem wollen wir schon eher auch ins Fernsehen gehen. Ich habe einen Kontakt bei Arte, den ich da noch gerne weiter mit aktivieren will. Auch schon über den Lauf des Produktionsprozesses. Genau, also ich sehe den Film auch im Fernsehen und natürlich auch auf Festivals.
Weil wir jetzt schon so ein bisschen über die Distribution gesprochen haben, würde mich jetzt erstmal noch interessieren, wie weit seid ihr denn jetzt eigentlich mit dem Projekt? Steht ihr noch relativ am Anfang, weil du ja auch gemeint hast, dass ihr noch Interviews führen wollt? Oder habt ihr schon, also bis auf das Material, was euch zugespielt wurde, habt ihr schon angefangen, Interviews aufzunehmen oder so?
Also wir stehen prinzipiell sehr am Anfang. Das heißt, gut, in der Fachsprache würde man sagen, okay, wir haben jetzt eine Synopsis entwickelt, das Exposé ist auch fast fertig. Das sind sozusagen die Vorgänger, die man produziert, bevor man zum Drehbuch kommt. Und das Drehbuch muss noch erstellt werden. Wir haben auch schon Interviews geführt, sowohl halt einfach nur akustisch als auch mit Kamera. Aber letztendlich der nächste große Schritt rein produktioneller Sicht wird sein, dass das Drehbuch fertig gemacht werden muss. Und die Interviews, die laufen dann so ein bisschen recherchemäßig parallel.
Also ihr habt schon einiges geschafft, aber es gibt noch
Wir haben schon einiges geschafft, aber man muss trotzdem noch sagen, dass wir sehr am Anfang sind. Genau.
Dann, ihr könnt den Trailer von Beyond the Frame jetzt online sehen. Wo kann man den finden?
Also natürlich auf der Indiegogo-Seite, dann auch auf unserer Webseite, also auf unserer Produktionsseite von ravir.de/projekte und auf der dazugehörigen Facebook-Seite.
Alles klar, dann haltet Ausschau nach Beyond the Frame. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Uwe Nattler für das tolle Gespräch und machen weiter mit Kaffeekränzchen, nee, Filmkränzchen, aber mit Kaffee.
Tratsch und Klatsch und Klatsch und Tratsch. Hier ist das Campus Radio Dresden. Filmkränzchen.
Damit sind wir jetzt schon im letzten Teil der Sendung angekommen, nämlich dem Filmkränzchen. Wir haben es uns gemütlich gemacht, den Kaffee ausgeschenkt und begrüßen jetzt mit uns im Studio den Martin.
Wunderschönen guten Tag.
Und den Ilja.
Ich hoffe, es ist guten Tag und ja, herzlich guten Tag.
Und dann würde ich sagen, starten wir auch gleich mit dem ersten Film und das wäre Mad Max.
In this wasteland, I am the one who runs from both the living and the dead. A man reduced to a single instinct. Survive.
Fury Road. Das ist der Titel des neuesten Filmes der Mad Max-Reihe. Der nunmehr vierte Teil ließ sage und schreibe 30 Jahre auf sich warten. An der Besetzung hat sich in dieser Zeit einiges geändert, an der Regie jedoch nicht. Wie schon vor mehr als einem Vierteljahrhundert sitzt wieder George Miller auf dem Regiestuhl. Mit diesem Film führt Miller die Reihe weiter, mit der er damals sein Kinodebüt feierte. In der Protagonisten-Hauptrolle des Max Rockatansky nicht mehr Mel Gibson, sondern Tom Hardy, bekannt durch seine grandiose Darstellung des Bane in The Dark Knight Rises. Seit nunmehr 1,5 Wochen in den deutschen Kinos hörte man von Kritikerseite vor allem eines: sehr wenig Dialog. Doch braucht ein guter Film wirklich immer Massen an Text? Was meint unsere Redaktion?
Was meint die Redaktion? Braucht denn der Film hier so viel Dialog? Ilja, was meinst du denn?
Ich würde sagen, wir machen das wie der Film und drehen einfach gar nicht darüber, sondern machen einfach weiter, weil der Film war einfach die Reinkarnation des Actionfilms. Und abseits des ganzen Marvel-Massentierhaltungsprodukts, was einfach nach Schema F daherkommt, ist, glaube ich, Mad Max einfach eine richtig gute Abwechslung gewesen mit Dauer, Action en masse.
Da kann ich nur zustimmen, ja, weil der wirkt, das ist eigentlich der Wahnsinn, dass dieser Film überhaupt entstanden ist. Heutzutage noch, der wirkt halt wie ein Actionfilm aus den 80ern oder frühen 90ern, das ganz reduziert auf die Geschichte ist, aber sich ganz viel um die Action gekümmert ist, dass die durchgestylt ist, dass auch größtenteils alles handgemacht ist. Ich glaube, es waren, habe ich gelesen, 80% oder 90% ist wirklich von Stuntmännern handgemacht und das ganze, die ganzen Computereffekte, die reduzieren sich eigentlich darauf, die ganzen Sicherheitsseile zu entfernen von den Stuntmännern, die man während des Films in den explosivsten Szenen sieht.
Oder den Arm von Furiosa.
Das oder auch den so einen Arm von Furiosa.
Ein Augenmerk. Das ist auf jeden Fall ein ausschlaggebender Punkt, dass die Effekte wirklich real sind und du merkst einfach, dass da irgendwie das Fahrzeug da ist oder die Kostüme da sind und nicht nur einfach irgendwie eine grüne Maske drauf und ein bisschen CGI drüber. Und daher freue ich mich zum Beispiel auch, ein bisschen vorwegzugreifen, auf den 19. Dezember, dann kommt ja Star Wars Episode 7 raus, wo die auch schon angedeutet haben, dass die viel mit reellen Effekten arbeiten werden. Und es macht immer wieder, es ist unglaublich, dass halt so viel das Ganze ausmacht, dass der Film irgendwie einfach so, ja, Substanz ist vielleicht das falsche Wort, aber irgendwie greifbar wirkt.
Ich würde also sagen, dass der Film überhaupt nicht gelitten hat unter der wenigen Dialog, den ihm gab.
War umso sympathischer, fand ich sogar. Also wofür Dialog? Also es ist halt angekündigt und man sieht, es ist Mad Max, also muss keine tiefgreifende Geschichte sein mit, weiß ich nicht, 6000 Dramaturgie-Schritten oder ähnliches, sondern einfach nur, du weißt, wohin du gehst und dass man da eigentlich noch einen klugen Dialog sich ausdenken muss, mein Gott.
Ich finde ja, also wenn die Geschichte nicht packen muss, aber dann muss halt die Action packen. Und wenn das der Film, das stattdessen dort den Fokus liegt, dann kann auch die Story ein bisschen ignoriert werden. Dann ist das nicht so schlimm, dass nicht jeder Charakter 20 Minuten Dialogszenen hat, wo er alle seine Motivation erklärt und das eigentlich und die Welt super ausgearbeitet ist. Da reicht es auch nur so ein paar Stichpunkte zu setzen, dass man einfach reingeworfen wird und dann halt die Action sprechen lässt und man sich darauf konzentriert.
Ja, und damit überzeugt ja der Film auch, ne? Also so eine total merkwürdige Dystopie mit extrem, naja, bunten Charakter, also sehr abgefahrenen Charakteren. Also ich brauchte auch erstmal so 10 Minuten, um damit klarzukommen, mit diesem Feuer, das dann und diesem Gitarrenspieler, der dann auf dem Auto mitgenommen wird und diesen massiven Boxen hinter ihm und dann immer Feuer aus der Gitarre rauskommt. Und das überzeugt halt einfach so durch diese, naja, also für so eine Dystopie ja auch eine sehr bunte Welt, was ja sonst immer sehr grau und deprimierend eben ist.
Ich glaube, bei dem Gitarrenspieler hatten die richtig Spaß, weil der war so oft in der Kamera zu sehen und das war der hat einfach nichts dazu gebracht, aber es hat einfach nur gefetzt.
Der hat ziemlich viel gebracht, der hat die Stimmung mega aufgehoben. Also das Interessanteste ist ja tatsächlich, dass die George Miller ist ja so einer, der gerne zu seinem Propmaster sagt, jetzt steck's mal bitte rein, hoffentlich funktioniert das auch.
Erklärst du mir bitte, was ein Propmaster
Propmaster ist da. Also jemand, der die Kostüme und so und die ganzen Gadgets sozusagen für den Film herstellt. Und der hat gesagt, mit George Miller zu arbeiten ist manchmal ganz lustig, weil der sagt dann, wenn er denkt, der Propmaster denkt, das ist nur eine Requisite und dann sagt dann der mit George Miller, jetzt steck's mal bitte rein und ich will sehen, wie das wirklich Feuer spuckt. Und tatsächlich war das auch so, dass die Gitarre echt auch Feuer gespuckt hat, sie auch wirklich funktioniert hat und der Gitarrenspieler auch echter Gitarrenspieler war, weil nämlich diese ganzen Soundboxen oben auf diesem Wagen haben auch funktioniert. Die haben während der Szenen tatsächlich den Typen gesagt, spiel die ganze Zeit, hör nie auf zu spielen, selbst wenn du kämpfst, spiel weiter. Und ja, der hat einfach die ganze Zeit gespielt. Die Sachen sind halt echt gewesen. Also ich glaube, es ist nicht jetzt tatsächlich dann, was dann auch dann überspielt wurde, also im Sounddesign war es nicht das, was er dann gemacht hat, aber die haben auch funktioniert sozusagen für die anderen Schauspieler sozusagen als Atmosphäre, was ich mir ziemlich geil vorstellen kann.
Was mir noch einfällt, was Anne gerade gesagt hatte, dass diese Dystopie so kunterbunt war quasi. Ich hatte ein Interview gestern noch gelesen mit George Miller und es war halt bewusst so gemacht von ihm, dass man halt die üblichen Dystopien sind einfach, dass es halt dreckig, braun ist irgendwie und keinen Spaß macht, in diese Welt sich hineinzuversetzen und mit dem neuen Mad Max wollte er halt genau das Gegenteil schaffen.
Was ich noch besonders interessant fand im Hinblick auf Kritik zum Film, war ja, dass, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, Männerrechtler haben dazu aufgerufen, den Film zu boykottieren, weil es feministische Propaganda ist. Ja, also vor allen Dingen wahrscheinlich, weil Furiosa ja relativ stark dominiert in dem Film. und ja dann auch sozusagen die Gesellschaftsform, die existiert, dann zum Schluss ja auch überworfen wird. Jetzt sitze ich ja hier sonst alleine in der Männerrunde. Findet ihr, dass es feministische Propaganda war?
Ich hätte niemals drauf gekommen. Also das hätte ich jetzt, ich sag, gar nicht erwartet. Also das, also gut, man kann immer warten, dass irgendwelche Hate-Gruppen irgendwelche ihren Scheiß da halt rausplöken. Aber also es ist halt mal endlich mal ein starker weiblicher Charakter. Und dass da jetzt sofort dann Propaganda raus wird, ja, sie hat halt, sie kommt aus einem Clan, wo die, weil ich nicht zum Spoilern möchte, aber das könnte man dann vielleicht so sehen und so, aber also ich, nee, überhaupt nicht. Also
das ist auch irgendwie traurig, dass sofort, wenn es eine starke Frauenrolle gibt und noch mehrere andere Frauen vorkommen, die auch alle was zu sagen haben, die auch was in der Geschichte vorantreiben, die sich nicht nur, die halt keine Prinzessin sind, die aus dem Turm gerettet werden müssen, dass sofort das halt eine feministische Propaganda ist. Das zeigt schon, das ist sehr, sehr traurig eigentlich für uns, für uns alle, dass es da so Leute gibt.
Ich habe dazu einen schönen Tweet gelesen, von wegen, weil der Film ist ja von den Bewertungen, steigt ja ganz schön ganz durch. Also am Anfang war das sogar irgendwie bei 95-96%. Und im Rahmen dieser quasi Frauenpropaganda. Und da hat einer gepostet, von wegen, ja, der Film hat 96%, jetzt hat ja die Frauenlobby komplett gesiegt über uns Männer. Und dachte so, okay.
Ja, das ist schon ganz lustig. Also ich glaube, wenn man eben wirklich nach solchen Kritikpunkten sucht, kann man sich dann auch aus feministischer Perspektive über genug Sachen aufregen. Aber das ist ja auch dann nicht Sinn der Sache. Also da kann man dann auch sagen, oh, die Ehefrauen, die dann da fliehen wollen, sag ich mal, die haben alle zu wenig an. Oder die Erste, die stirbt, ist, wenn man nach solchen Kritiken, man kann sich da halt in jegliche Perspektive, kann man Sachen finden, um sich drüber aufzuregen, jetzt auf so einer maskulinistischen Seite und auf so einer feministischen Seite. Aber ich finde den, also ich fand das gar nicht so, ich fand den sehr gut. Und ich habe auch sehr Spaß gehabt, den zu gucken, auf jeden Fall.
Ja, es waren einfach zwei Extrempole. Es war einmal so eine mega Männerwelt sozusagen, die da projiziert wird mit Valhalla und wir sind richtig martialisch. Und dann hast du auf der anderen Seite halt diese Extreme. Es ist halt immer so, dass sich halt zwei Extreme meistens in Filmen, weil es so eine verdichtete Realität ist, sich halt zwei Extreme immer treffen. Und dann ist klar, ist ja der krasse Gegenpol zu einem extremen Männerdomäne ist halt dann die Frauendomäne. Und das war jetzt nicht so, dass es am Ende dann hieß dann, okay, jetzt ist alles Frau. Sondern das, ja, war einfach dann so jetzt...
Starke Frau,
genau.
Ja, warum auch nicht. Wo ich aber Kritik anfügen wollte, die Musik fand ich irgendwie... Also, obwohl das so eine schöne, absurde Dystopie war, die einfach nur richtig abgefreakt ist, war die Musik doch einfach zu sehr im Hintergrund irgendwie. Das waren halt, die Trommler waren schön, aber das, was so nebenbei passiert, ist halt, ja, so Standardkost. Das hätte für mich halt nochmal ein Stück krasser sein können. Das fand ich ein bisschen schade, weil die ist auch nicht so im Ohr hängen geblieben, dass du da rausgehst und sagst, ja genau, das habe ich gehört. Und bam, 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 oder so.
Also ich habe tatsächlich sofort online geguckt, ob ich irgendwie diese Trommler finden kann und diesen Gitarrenspieler, weil ich das total geil fand. Gibt es leider nicht online, schade.
Ja, der Soundtrack ist auch nicht so. Ich habe einen dieser Chor-Momente, wo dann halt auch die Action nochmal einen Höhepunkt bekommt und dann gibt es ja ein, zwei Stellen, wo dann halt ein Chor spielt und die fand ich auch sehr beeindruckend. Ist natürlich auch relativ Standard, so ein Action-Chor, der halt im Hintergrund die Szene nochmal epischer macht. Aber gut, sie war nicht außergewöhnlich, die Musik, aber ich fand sie auf jeden Fall ansprechend.
Ja, dann würde ich sagen, zusammenfassend kann man sagen, dass der Gruppe das gefallen hat und man ihn auf jeden Fall weiterempfehlen kann. Wir haben ihn in 2D OV gesehen, also 3D braucht man sich echt jetzt nicht geben, da war jetzt nichts, was weltbewegend war, also die eine kleine Gitarre, die rausfliegt, aber der Effekt sieht so total bescheuert aus, da brauchen wir es nicht zu geben.
Genau, und dann kommen wir damit zum nächsten Film, und zwar ist das dann Nackt unter Wölfen.
Ich komme mir vor wie ein Toter, der aus dem Jenseits da runterblickt.
Achtung! Wir werden euch zu brauchbaren Menschen machen, oder ihr sterbt hier.
Deutsche Romanverfilmungen gibt es viele. Doch keiner erregte dieses Jahr so viel öffentliche Aufmerksamkeit wie die ARD-Neuverfilmung von Bruno Apitz' Nackt unter Wölfen. Das Drama um das KZ Buchenwald auf dem Weimarer Ettersberg wurde im Jahr 1963 von der DEFA schon einmal verfilmt. Anlässlich des 70. Jahrestages der Befreiung Buchenwalds wurde der Stoff von Regisseur Philipp Kadelbach, der mit Unsere Mütter, Unsere Väter auch im Ausland großen Erfolg hatte, neu aufgelegt. Im Kern der Handlung geht es um einen kleinen Jungen, der im KZ von Häftlingen vor der SS versteckt wird. Produziert wurde der Film unter anderem auch von Nico Hofmann, der schon den TV-Zweiteiler Dresden verbrochen hat. Nun die Frage, ist Nackt unter Wölfen eines dieser verkitschten deutschen Liebes- und Historiendramen oder doch ein sehenswerter Fernsehfilm?
Ich werde mir nie vergessen, die Schande der Menschheit!
Ja, schwere Nazi-Kost. Das war jetzt gerade mal von Mad Max auf Nazis schon ziemlich heftig. Das
ist ein harter Schnitt.
Harter Schnitt, ja. War es denn der romantische Fernsehfilm oder doch ein richtiger, tiefgreifender Aufarbeitung des Nationalsozialismus?
Ja, also für mich war, also ich fand ihn gut. Hat mich doch an einigen Stellen sehr gepackt, fand ich auch eine relativ interessante Perspektive, weil der Hauptdarsteller, also die Hauptfigur ist jetzt nicht normaler KZ-Häftling, also schon, aber er ist auch, hat eine besondere Rolle, weil er irgendwie das irgendwie um sich die Koordination kümmert und dass sie dort halt ein Kind entdecken, das halt geschmuggelt wurde und dass sie dann versuchen, dieses Kind vor den Nazis zu schützen. Und ich muss sagen, hat einige starke Szenen, aber letztlich ist es doch dann trotzdem ein KZ-Film oder ein Nazi-Film unter vielen, besonders Deutschland halt Historienfilme gerne macht. Und da hat er mich dann nicht irgendwie überrascht oder ja, mir dann was Besonderes gegeben. Ich weiß ja nicht, ob ihr das ähnlich seht, ja.
Es war halt wieder so ein typischer Nico Hoffmann-Film. Also Emotionen hinterher, emotionale Musik. Es wird irgendwie jedes Mal muss die Musik und irgendwelche Geigen sollen da nochmal das Ganze unterstützen. Das war irgendwann sowas von einem Wulst und einfach nur noch ekelhaft, obwohl der Film an sich auch gut ist. Also muss ich zustimmen. Also es hat mich auch zwischendurch gefesselt, weil ich die Geschichte auch hinter diesem Buch nicht kannte und nicht, ja. Und ja, also die Deutschen können entweder Nazi-Filme machen oder Til Schweiger setzt da irgendwie mal zwischendurch ein. Das ist wahrscheinlich wie bei Marvel. Die haben immer so einen Plan. Also, ja, Til Schweiger, ja, dann irgendeinen guten Nazi-Film. Aber an sich war das halt alles ein bisschen wieder zu viel. Also man hat starke Emotionen. Das gab es dann zum Schluss noch irgendwie so eine Aussage mit einer stoppt da quasi gerade weg und sagt, nimm das Kind. Und das muss halt nochmal rein. Das muss nochmal auf die Tränendrüse. Also man muss quasi den Zuschauer nochmal am Köpfchen nehmen und dann nochmal reindrücken und sagen, guck, jetzt musst du weinen oder guck, jetzt musst du vielleicht dich freuen. Und das fand ich ein bisschen schade. Und das ist halt, es muss immer bei Nico Hoffmann irgendwie so in diese Richtung emotional gehen.
Also ich habe ja gelesen, dass man so authentisch wie möglich sein wollte, was ja bei solchen Geschichtssachen immer, also generell mit dem Ansatz ranzugehen, so authentisch wie möglich zu sein, ist eh immer schwierig. Also das ist vor allen Dingen so eine Richtung, die mich jetzt als ehemalige Geschichtsstudentin dann schon interessiert und ich das ganz spannend finde. Das Problem ist halt zum Beispiel, dass es immer so diese sehr einseitige Rollendarstellung ist. Also du hast auf der einen Seite die Bösen, die Nazis, die halt einfach nur kalte Monster sind und total eindimensional in der Hinsicht und einfach nur falsch, Lügner, kalt und ja, also keine Menschen, keine dreidimensionalen Menschen sind und auf der anderen Seite dann das Gute.
Einer dieser großen Wächter hat mich sogar an Lord Voldemort erinnert, weil er war entweder extra so geschminkt oder der sieht so aus, weil er war so dünn und schlaksig und ein bisschen so wie
ein Skelett. Er hat noch ein bisschen Rouge hier rangekriegt, damit sie...
Das war ja auch so... Warum? Der sieht nicht mal aus wie ein Mensch. Warum muss man den Nazi schon wieder als Ultranazi darstellen, wie als ob du hier Return to Castle Wolfenstein spielst oder sowas?
Ja, man muss ja sagen, das basiert ja auf einem Roman von Bruno Appitz und das war ja in der DDR Standardlektüre, das zu lesen. Ich habe doch mal mit meinen Eltern davor gesprochen, die in der DDR gelebt haben, bevor ich mir den Film angeguckt habe. Und da gab es auch schon in den 70ern, glaube ich, in den 60ern halt, wurde das schon zum ersten Mal verfilmt und das ist halt eine sehr starke Kommunismus- und Sozialismus-Propaganda, weil halt dort so dargestellt wird, dass sich die Gefangenen fast von alleine selbst befreit haben aus dem KZ und die sind ja, diese Gruppe, die dargestellt wird, die sind ja Bolschewisten Und ja, und da muss man sagen, dass jetzt diese neuere Verfilmung das zurückgefahren hat. Das wurde ein, zwei Mal kurz erwähnt, dass halt diese Gruppe, die beobachtet wird, dass halt das Bolschewisten sind, aber dass das sonst kaum eine Rolle spielt.
Genau, es ist ja dann auch so, dass sie sich im Endeffekt nicht wirklich selber befreien, sondern dann ja doch durch die Amerikaner befreit werden. Ja. Also die Nazis ja dann vorher fliehen, weil die Amerikaner fast vor der Tür stehen sozusagen. Also in der Hinsicht ist es schon ein realistischerer Ansatz. Was ich noch zu diesem älteren Film gelesen habe, ich habe den leider nicht gesehen, war, dass da Schauspieler mit dabei waren, die selber in KZ inhaftiert waren und dadurch natürlich näher an solchen Rollen dran waren und das vielleicht dann auch ganz anders gespielt haben. Das könnte man dann halt, den Film müsste man nochmal gucken, glaube ich.
Da könnte der Spruch von DSF damals passen, mittendrin statt nur dabei.
Ja, genau.
Du hattest ja die Authentizität erwähnt, da wollte ich kurz nochmal einhaken, weil ich fand, was mir besonders aufgefallen ist, bei den Kameraperspektiven, da kann Axel vielleicht was dazu sagen, gab es immer wieder so wie so eine, ich sag mal, Spannerperspektive, also dass die mal irgendwie hinter der Gardine so quasi beobachtet haben, hinterm Fenster.
Dreckige dann, Aufnahmen, ja.
Genau, oder halt, dass man mitten in diesem KZ irgendwo sitzt, als ob man hier quasi wie so ein Häftling
der
ist.
Der Voyeur im Prinzip.
Genau, und das ist wieder so eine Form des Voyeurismus und ich weiß nicht, und das treibt wieder schon wieder so Richtung dieses Emotionale, also ich bin mittendrin und ich stecke da.
Katastrophentourismus genommen.
Im Dreck.
Ja, also jetzt wurde ja viel oft zu Nico Hoffmann gesagt und bevor jetzt vielleicht kein Zuhörer weiß, wer Nico Hoffmann eigentlich ist, das ist der Produzent und Regisseur des Films, oder? Genau.
Nee, das ist, glaube ich, Philipp K. Kabela, der auch Unsere Väter, Unsere Mütter inszeniert hat.
Richtig, nur Nico Hoffmann ist der Produzent. Nico Hoffmann ist einer der größten deutschen Fernsehfilmproduzenten, die es so gibt in der Landschaft. Wie ich war mit unserem Produzenten Lukas im Militärhistorischen Museum hier in Dresden beim Vortrag, da war Assisi, dieser Panoramakünstler, und Nico Hoffmann auch da. Und da ging es vor allem darum, wie man also Historienfilme sozusagen präsentiert, also sagen, wie man die aufarbeitet, darf man die sozusagen fürs Massenpublikum emotionaler machen. Genau, das war ja der Kritikpunkt bis jetzt immer gewesen. Und im Endeffekt war es leider nicht so gut moderiert worden, deswegen war dann die Kernaussage nicht ganz dann am Ende da. Aber der Nico Hoffmann hat schon gesagt, dass er so der Meinung ist, dass sie Unterhalter sind oder dass sie halt schon irgendwie die sich selbst in Anspruch geben, halt dieses Material spannend, interessant aufzuarbeiten. Und dazu gehört halt auch, halt so ein bisschen emotionaler zu machen. Und er hat schon, wer es vielleicht Nico Hoffmann nicht ganz kennt, vielleicht hat man den Dresden-Film mal gesehen, zur Bombardierung von Dresden, jetzt Dokudrama ist es, glaube ich. Und da ist auch so genau auf Tränendrüse drücken und romantische Geschichte zwischen dem Krieg, im Krieg. Und mittlerweile fand er den Film auch nicht mehr gut. Das hat er sogar persönlich gesagt, er fand den nicht gut, so würde er es nicht mehr machen. Hat den von euch einer gesehen? Kann jemand feststellen, ob das jetzt sich geändert hat oder ob es genau das gleiche ist?
Also ich habe ihn leider nicht gesehen. Deswegen weiß ich nicht.
Das war das Gleiche.
Aber das ist ja auch, da gibt es ja auch eine Diskussion drüber, über diese Nico-Hoffmann-Ästhetik. Und weil der ja generell fast nur Filme produziert, eigentlich, die in dieser Zeit spielen. Also du hast ja der Dresden-Film, dann Der Untergang ist ja, glaube ich, auch von ihm. Und in diesem, was wir im letzten Magazin erwähnt hatten, oder hatten wir das, glaube ich, nicht erwähnt, ich weiß es gar nicht mehr, Elsa mit Christian Friedel, den hat er, glaube ich, auch produziert. Also da ist dann natürlich so dieser Streitpunkt. Nee, ich dachte, der hängt da auch irgendwie mit drin. Auf jeden Fall ist eben dieser Streitpunkt, dass er dann diese historische Zeit sehr monopolisiert, also immer der und auch der Einzige ist relativ, der sich mit diesen Sachen auseinandersetzt und damit dann so eine bestimmte Ästhetik.
Er hat auch mal so, er meinte immer, dass er sozusagen ja so einer der wenigen ist, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen oder so groß mit dem Thema auseinandersetzen. Er exklusiv macht sehr viel in diesem Themenbereich, in dieser Epoche. Aber wenn man sich mal die deutsche Filmlandschaft anguckt, da ist halt einfach massenweise. Deswegen war das auch so, ist halt so, oh, schon wieder so ein Nazi-Film. Das ist eigentlich meiner Meinung nach tragisch, weil das so ein wichtiges Thema ist und so, also so halt emotional noch so packen kann und weil es auch tatsächlich, aber keiner traut sich irgendwie so mal so richtig krasses Ding zu ziehen. Einfach mal so richtig so, das ist das, was es war. Und nicht so, ach, eine romantische Geschichte noch zwischendrin geschmissen und dann noch ein bisschen emotionale Tränendrüse und dann, okay, noch eine Folterszene, weil halt Folter und so.
Und Penis.
Und okay.
Weil wir sollten Penisbeauftragten hier eigentlich reinholen mitten in die Sendung, weil es gab sehr viele Penisse zu sehen. Das möchte ich anmerken.
Okay, ja genau. Also es ist halt sehr massentauglich gemacht, HBO-tauglich scheinbar, mit ganz vielen Penissen. Und naja, im Großen und Ganzen, euer Fazit ist, falls Martin.
Ja, also ich fand ihn trotzdem sehenswert, man kann sich auf jeden Fall geben. Ich fand es jetzt nicht so extrem auf die Tränengedrüse gedrückt, weil ich finde es auch ehrlich gesagt schwierig, wenn man es versucht richtig darzustellen und man will ja, dass die Zuschauer gepackt werden. Und es ist ja nun mal auch so ein Thema, kannst du das anders auch angehen, wenn du das wirklich weil du darstellen willst, wie es war. Aber ich muss sagen, trotzdem kann man sich auf jeden Fall angucken.
Also einmal angucken auf jeden Fall. Ja. Aber also bei Mad Max zum Beispiel hatte ich halt Bock, einfach nochmal reinzugehen, 2 Stunden das zu genießen. Und bei Nackt unter Wölfen dachte ich so, ja. Was man vielleicht noch ganz kurz noch erwähnen würde, es gibt noch einen Schauspieler, Thorsten Renf, der spielt in dem Film mit, ist aber auch am Staatsschauspiel hier in Dresden. Also wer dann vielleicht eine Figur kennt, ist ganz interessant gewesen.
Dann würde ich sagen, schaut euch den Film an, wenn ihr darauf Lust habt. Und wir kommen zu etwas leichterer Kosten, Mr. To-Do-List mit Aubrey Plaza.
Please welcome to the stage President of Mathletes, as well as our own self-published magazine, Women with a Y, valedictorian Brandi Clark.
Get off the stage, Virgin!
The To-Do-List ist der Titel einer Teenie-Sex-Komödie der relativ unbekannten amerikanischen Regisseurin Maggie Carey. Ein Film, der wirklich kein Klischee auslässt. Da wären zum Beispiel die Streberin ohne soziale und sexuelle Erfahrungen, die gackernden Freundinnen, die natürlich Sexprofis sind, der gut aussehende Poolboy, der etwas schüchterne und verliebte Forschungspartner und natürlich der wahlweise besoffene oder bekiffte Bademeister, der nicht mal schwimmen kann. Die Figurenkonstellation lässt also relativ wenig Platz für Dinge, die wir nicht schon bei American Pie gesehen haben. Doch tut das dann wenigstens die Story? Im Groben will die schon angesprochene Streberin Brandi Clark, gespielt von Aubrey Plaza, mit ihrem Traumtypen ihr erstes Mal haben. Dazu legt sie sich nun eine To-Do-Liste an, um, sagen wir mal, das Handwerk zu lernen. Ob der Film ein lohnenswertes, kurzweiliges Erlebnis bietet, müssen unsere Redakteurinnen entscheiden. Was jedoch feststeht ist, wer in den 1990er Jahren aufgewachsen ist, wird sich über einige kleine Details freuen können.
Today my boss made fun of me in front of this incredibly hot college guy.
Shocker. Shut the front door, Amber. Shut the back door.
Not the back door.
What?
There's doors we don't do.
George.
Pass the potatoes, please.
Ja, liebe Kinder der 90er. Also eine absolute Klischee-Komödie, kann man sagen. Was habt ihr denn jetzt eine Meinung dazu, Ilja? Möchtest du vielleicht anfangen?
Ja, also für mich war das wie so ein Puppenhaus quasi, was voll ist mit 90er-Sachen. Also das, der Film war auch wirklich so schön überzeichnet, wie gerade angekündigt. Jede Rolle war halt so dieses typisch ausgemalt und das ist halt, wie als ob du im Puppenhaus sagst, das ist hier der Loverboy und das ist hier die coole und das ist die nicht so coole, nerdige Frau oder Mädel. Aber an sich, ich hätte gedacht, ich würde mehr lachen, weil der Cast an sich unglaublich zahlreich war. Ich weiß nicht, ich habe mal ein paar Namen aufgeschrieben, da können wir mal raten, wer wo war vielleicht. Aubrey Plaza.
Die Hauptfigur,
genau. Aus also, welcher Serie kennen wir die vielleicht?
Aus Parks and Rec,
zum Beispiel. Daher kenne ich sie. Bill Hader.
Saturday Night Live.
Genau, Rachel Bilson.
OC California.
Alle gut informiert, ja. Donald Glover. Habe ich hier noch stehen.
Das ist ein Sänger, oder?
Auch, der singt auch, aber aus Community. Try and Arbeit in the Morning.
Ach so,
kennt man zum Beispiel. Dann haben wir noch Aaliyah Shawkat, die zum Beispiel als Maybe bei Arrested Development zu sehen ist. Oder Clark Gregg aus Agents of S.H.I.E.L.D. Also zahlreiche Namen und Gesichter, die man auf jeden Fall schon gesehen hat. Und der Cast hat eigentlich viel versprochen. Aber ich war ein bisschen enttäuscht.
Ich glaube, was man eben versucht hat zu machen, war diese typischen Elemente von so einer Teenie-Komödie total zu übersteigern noch und damit eben sich darüber lustig zu machen. Also es ist ja zum Beispiel so, dass alle Teenies von Schauspielern gespielt wurden, die über 25 sind. Und das eben bewusst, weil das ja immer so ist in diesen amerikanischen Filmen, dass halt 15-Jährige von 20-Jährigen gespielt werden oder so. Aber ich habe halt auch das Gefühl gehabt, dass es nicht so ganz geklappt hat.
Ja, nach Filmen irgendwie wie American Pie oder Superbad, die das Thema alles schon irgendwo behandelt haben, wirkt das irgendwie, wozu brauche ich diesen Film? Ja, das Einzige, was halt sein Alleinstellungsmerkmal ist, halt, er spielt in den 90ern. Und da sieht man halt nur Kleidung, besondere Kleidung, die man vielleicht seit 20 Jahren nicht mehr gesehen hat. Aber was hat der Film sonst? Er hat vielleicht 2, 3 gute Gags, wo ich auch schmunzeln musste oder mal ein bisschen lachen musste. Aber sonst hatte er wenig zu bieten, fand ich.
Ja, also ich fand ihn persönlich, also ich habe vielleicht lag es daran, weil ich nie Superbad oder den anderen Film gesehen habe, da ich sozusagen jetzt keine Referenz habe. Also für mich war der Film halt tatsächlich, ich fand ihn also schon lustig. Es ist kein Film, der mir Ewigkeiten im Gedanken hängen bleiben. Ich werde ihn wahrscheinlich in 2 Jahren wieder vergessen haben, so ungefähr. Aber es ist halt wie jede Komödie halt so ungefähr. Aber der war halt, dadurch fand ich das halt, das war halt so schön 90er. Also es war halt so richtig, obwohl ich mir das zugeben muss, ich bin eher ein Kind der 2000er sozusagen, weil ich mit 6 erst, also das ist halt, mich war das 90er sozusagen gar nicht wirklich wahrgenommen. Aber für die sozusagen vielleicht die 90er kennen, war da auch alles da. Also ich meine, ich habe das Ende der 90er noch mitbekommen, dadurch kenne ich das schon so halb. Und man hat schon so seine Punkte da gefunden, weil es so eher so ein leichter Nostalgietrip ist. Halt nicht wieder, ja, ist halt nicht jetzt schon wieder American Pie halt so. Und die Charaktere waren vielleicht dadurch auch, dass man eine Frau war, die sozusagen jetzt mal die Hauptrolle gemacht hat. Es ging jetzt nicht diesmal nicht wieder um einen Typen, der alle Frauen flachlegen will, sondern auch vielleicht da auch die Art Parodie sozusagen, sondern eine Frau, die alle Männer flachlegen will. Was jetzt halt eher untypisch und unkomisch ist und dadurch auch sozusagen andere Situationen stehen kann, sozusagen die andere Perspektive. Das fand ich schon eigentlich ganz cool, dass man damit was mal gemacht hat.
Sind wir wieder bei einem feministischen Film?
Oh. Ja, vielleicht.
Stimmt, ja.
Naja, in der Hinsicht kann man schon sagen, dass das ein bisschen gedreht wurde. Es ist ja auch, sonst ist es ja oft so in solchen Komödien, dass dann immer, wenn eine weibliche Hauptrolle ist, dann ist es ja auch dieses so, dass sie so vom hässlichen Entlein zum Schwan wird und sich komplett verändert und dann auf einmal alle sie toll finden. Und das hat man ja zum Beispiel jetzt nicht. Also sie stylt sich ja jetzt nicht komplett rum oder so.
Sie versucht es und scheitert dann kläglich. Ja,
genau. Und bleibt dann lieber so, wie sie ist.
Was ich ein bisschen schade fand, das Thema Sex ist ja auf jeden Fall so im Vordergrund und irgendwelche Reihe aus der Jungfräulichkeit und irgendwie so voll mit Erfahrung da irgendwo ins College reingehen oder wo die dann weitermachen im amerikanischen System. College. Ja, und dann gibt es ja dann Begriffe wie Blowjob, Handjob, Rimjob, Jobjobs und alles Mögliche, was sie da aufschreibt in ihre To-Do-List, um die es ja quasi da geht. Und der Film versucht ja irgendwo so dieses relativ freie Thema Sex anzusprechen, aber ich weiß nicht, ob das Amerika ist oder allgemein, ob die das nicht so wollten. Dann bleibt es aber trotzdem sehr verschlossen. Also es ist so alles schon wieder ultra konservativ in dem Film. Es ist alles so kinderhaft irgendwie dargestellt. Und dann denkst du, um einen heißen Brei herumreden, ob das halt richtig
Bist du denn schon wieder,
hättest du dir mehr
einen Porno haben möchten,
ja,
oder
hättest
was?
Du dir mehr Penisse gewünscht? Ist das?
Musst du HBO gucken, da gibt es ganz viele
hätte
Penisse.
Hätte ja mal einen Nippel rausrutschen können von mir aus.
Ach so, aber ich glaube, das war aber auch tatsächlich so eine Art, auch wieder so eine, eventuell auch eine Parodie wieder auf diese ganzen Teenie-Sache, dass sozusagen in dem Film, wo es eigentlich nur um Sex geht, also wirklich ausschließlich um Sex, du halt niemals was siehst. Also wirklich, also immer Klamotten an, immer, das ist halt, es ist halt im amerikanischen Film immer so gewesen, also Sex with Clothes on und das war einfach, ich glaube, wieder nur eine Art Aufgriff. Ich meine, man hätte das bestimmt alles nackt machen können, aber das ich weiß nicht, es wäre halt, glaube ich, nicht die Message geblieben. Vor allem, weil es ja halt immer nur darum, bestimmte Elemente sozusagen von diesen Teenie-romantischen Komödien sozusagen aufzugreifen und halt sozusagen zu verarschen. Also ja.
Also ganz sicher bin ich mir da nicht unbedingt, weil gut, eine Komödie muss nun mal ab 13 sein für die Amerikaner, weil Komödie ab 17, das funktioniert einfach nicht. Und wenn das wirklich dann so gemeint war, das ist halt parodistisch, dann hätte man irgendwie 1, 2 Sprüche dazu machen müssen oder irgendwie, dass das klar wird, weil so haben sie es einfach nicht gezeigt. Das kann genauso sein, dass es einfach nicht wollten, dass es halt das Klischee bleibt.
Wobei der Film, glaube ich, nie eigentlich wirklich im Kino gezeigt wurde. Das war so Independent-Filme. Die haben, glaube ich, eigentlich fast nur Direct-to-VOD oder sowas gemacht.
Aber können die damit trotzdem dann einfach es ab 17 machen und einfach Penisse und alles Mögliche zeigen?
Ich glaube, wenn sie wollten, können sie schon. Aber ja. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Vielleicht war es auch wirklich nur ein von wegen, wir müssen es jetzt machen, weil der Produzent gesagt hat. Es halt, aber ich finde es jetzt auch nicht, hat auch nicht dem Film abgetan. Also ich habe es nicht vermisst, vielleicht wie Elia, den Penis und die Brüste zu sehen.
Ich habe nie wissen, Penis dass, gesagt.
Weil wir wissen ja, dass Elia auch mit dem anderen Film schon nicht genug Sex war.
Ja, also da würde ich, glaube ich, Axel auch zustimmen. Ich kann mir vorstellen, dass man dann so den Konventionen vom Genre einfach treu bleiben wollte. Zuerst wollten die den Film auch eigentlich The Handjob nennen. Und haben aber nirgendwo die Genehmigung bekommen, irgendwo zu drehen, und weil alle dachten, es soll ein Porno werden. Und deswegen haben sie es dann doch The To-Do-List genannt.
Ja, das ist nicht schlecht.
Ja.
Zum Glück wollten die das nicht Rimjob nennen. Also weil dann hätte es wahrscheinlich keiner verstanden. Oder sie hätten es doch machen sollen, weil es vielleicht doch nicht so das Bekannte ist.
Aber vielleicht macht es doch mehr Sinn, weil das To-Do-List, halt das MacGuffin ist halt diese To-Do-List und man braucht dieses MacGuffin halt. Ich glaube, deswegen war es auch nie wichtig, dass sie Sex hatten, weil es dieses MacGuffin sozusagen ja nur die Sache getragen hat.
Ja, und ein MacGuffin ist, glaube ich, so ein Element, was die Handlung weiter.
Ein Element, was nie, also naja, vielleicht war es kein klassisches MacGuffin, wo man nicht weiß, was das MacGuffin ist. Also sozusagen hat der Koffer beispielsweise bei Tarantino-Filmen, mit der so leuchtet beim
Pulp Fiction
zum Beispiel das MacGuffin.
Genau, also man weiß halt nie so richtig, was dann drin ist oder was damit passiert, aber es trägt halt die Handlung weiter.
Genau, es war also eher so ein offenes MacGuffin. Naja gut. Auf jeden Fall, Film kann man sich mal geben. Auch wieder am besten betrunken. Wieso? Alle mit bei uns.
Oft.
Das war's vom Filmmagazin, Episode 4. Wir bedanken uns und sagen Ade.
Tschüss.
Tschö. Auf Wiedersehen.
Das Filmmagazin vom Campus Radio Dresden.
Campus Radio im Netz unter
www.campusradiodresden.de.